Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem MedHoch2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Inkontinenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Schwerhörigkeit kann für ältere Menschen eine massive Belastung im Alltag sein. Die starke Konzentration auf Töne, Geräusche und Sprache führt nicht selten zu Überreizungen, Nervosität oder Schlafstörungen. Viele Betroffene fühlen sich ausgegrenzt oder einsam. Für Menschen mit Demenz ist das Hörvermögen eine besonders wichtige Grundlage zur Informationsverarbeitung. Denn es ermöglicht die Teilnahme an sozialen Interaktionen und die Vermittlung von Emotionen. Der Ratgeber »Schlecht hören bei Demenz« versammelt Praxisberichte und liefert einen Überblick über Diagnose, Therapie und Alltagstipps. Informationen finden Sie unter www.medhoch2-verlag.de/hören.
Man muss bei meiner Mutter sie im Grunde beobachten. Wenn sie unruhig wird, muss man sofort reagieren und mit ihr auf die Toilette gehen. Wenn man nicht die ganze Zeit mit ihr dabei ist, dann würde sie auf den Stuhl, auf das Sofa, was sie halt gerade für eine Toilette hält, machen.
Das ist Ute Reutin. Sie hat diese Sendung zum Thema Inkontinenz angeregt und war dankenswerterweise auch bereit, mir ein Interview zu geben. Ihrer Mutter wurde 2020 die Diagnose Alzheimer-Demenz gestellt. Mittlerweile hat sie Pflegestufe 4. Die 81-Jährige wird von ihrem 88-jährigen Mann zu Hause gepflegt. Frau Reutin und ihr Bruder kümmern sich auch und es gibt ein breites Unterstützungsnetz. Pflegedienst, 5-mal die Woche Tagespflege. Dort gab es durchaus auch schon Toilettenunfälle.
Wenn die nicht sehen, wenn sie aufsteht und aus dem Raum geht, um zur Toilette zu gehen, dann macht sie da irgendwo hin. Und das ist ihnen einmal dann passiert, dass sie ihnen da ausgekommen ist. Dann kamen sie wieder und dann haben sie sie gefragt. Waren sie auf der Toilette? Und hat meine Mutter gesagt, ja, und war auch ganz froh. Und dann haben sie hinterher festgestellt, dass sie halt in die Besenkammer gemacht hatte. Und das betrifft groß wie klein. Daher bedeutet es schon, dass man mehr oder weniger meine Mutter 24 Stunden im Auge haben muss, wenn man nicht möchte, dass sie irgendwohin macht.
Für den pflegenden Ehemann ist die Inkontinenz seiner Frau eine große Belastung. In der Tagespflege wird damit eher locker umgegangen.
Sie ist ja auch nicht die Einzige mit solchen Schwierigkeiten. Da gibt es um 9 Uhr Frühstück und um 12 Uhr Mittagessen. Und entsprechend regelmäßig sind dann auch die Ausscheidungen. Und sie haben die Besucher und Besucherinnen einfach im Blick. Da klappt es sehr viel besser als zu Hause. Zu Hause von ihrem pflegenden 88-jährigen Mann bekomme ich die Rückmeldung, wenn das mit der Inkontinenz schlimmer wird, dann muss sie ins Heim.
Inkontinenz ist für An- und Zugehörige ein großes, ein schwieriges, ein bedrückendes Thema. Damit wir erstmal die medizinischen Grundlagen kennenlernen, habe ich mit der Fachärztin für Urologie, Dr. Nicole Weyrich, gesprochen.
Wir haben in der Urologie 2 unterschiedliche Inkontinenzformen. Das eine ist die Stress- oder Belastungsinkontinenz. Das heißt, wir verlieren Urin beim Husten, Niesen, Trampolinhüpfen oder eben auch, wenn es dann schon in die schwerere Form geht, auch wirklich beim Aufstehen den Urin. Und wir haben zum anderen eine Dranginkontinenz. Das ist die Inkontinenz, wo wir sagen, wir stehen beim Netto an der Kasse und der Drang schießt ein und wir schaffen es fast nicht mehr auf Toilette, weil das so schlimm drückt und drängt und können das dann nicht mehr halten. Das sind die 2 verschiedenen Formen. 33% der Bevölkerung haben eine Mischinkontinenz versus eben 17% eine Dranginkontinenz und die Stress- und Belastungsinkontinenz ist wirklich die meiste Form. Weil wir in Deutschland sehr viele Frauen haben, die schwanger geworden sind, die Kinder geboren haben und daraus resultiert so eine leichte Beckenbodeninsuffizienz oder Beckenbodenschwäche. Und wenn wir dann in die Menopause kommen und dann die Arthrose Atrophie dazu kommt, also sprich, das Östrogen geht weg und wir haben da unten ganz viele Östrogenrezeptoren, die besetzt werden wollen. Und wenn wir die nicht mehr haben, dann wird das Gewebe da unten atroph. Das heißt, es wird rau, es wird trocken, es geht einfach zurück. Und dadurch haben wir dann keine richtige Schleimhaut, die gut aufgebaut ist und die uns dann auch schützt vor einer Belastungsinkontinenz.
Frau Dr. Weyrich schlägt vor, dass wir uns den Beckenboden wie eine Schüssel vorstellen.
Und wir haben in diesem Beckenboden, in dieser Schüssel, ganz vorne die Blase, in der Mitte die Gebärmutter und hinten das Rektum. Und wenn das jetzt alles nicht mehr so stabil ist, wie wir uns das wünschen, dann kann das alles ein bisschen sich nach unten senken. Und durch diesen Druck, den wir da haben, und wir haben keine ordentliche stabile Schleimhaut durch die Atrophie, dann kann es natürlich dazu kommen, dass wir unsere Organe nicht mehr so richtig kontrollieren können. Und dann eben etwas verlieren. Und das betrifft die Männer genauso. Es geht da nämlich darum, wie wird das gesteuert. Ne? Also das eine, diese Belastung oder Stressinkontinenz, die hat wirklich was mit Kraft und Muskulatur zu tun. Aber die Drangkomponente, die resultiert, weil eben irgendwas nicht ganz in Ordnung mit den Nerven ist. Also da sind sehr oft die Nerven im Spiel, unter anderem auch mit der Atrophie bei uns Frauen. Wir sind leider mehr betroffen als die Männer. Allerdings, je älter wir werden, desto mehr gleicht sich das an.
Manchmal sind das bei Problemen mit Inkontinenz erfahrungsgemäß auch die einfachen Dinge, die abgeklärt werden sollten.
Beim Drang ist es so, und das betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, wenn wir die Blase nicht leer bekommen. Bei den Frauen ist es dadurch, dass der Beckenboden insuffizient ist und dadurch vielleicht die Harnröhre so ein bisschen abknickt und dadurch die Blase sich nicht richtig entleert. Und beim Mann ist es oft die Prostata, die im Alter wächst und auf die Harnröhre zuwächst und dadurch eine Resthahnproblematik entsteht. Und wenn wir die Blase nicht richtig leer bekommen, dann bleibt immer so ein Rest zurück, ein Resturin. Und ich beschreibe das immer so, dass das wie in einem Stausee ist. Und im Stausee sind immer Algen drinnen, weil die Bewegung des Wassers nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Im Gegensatz zu einem reißenden Gebirgsfluss, ne, wo oben das Wasser reinkommt und unten dann wieder rausfließt. Und so sollte es bei uns auch sein. Wenn wir aber das Problem jetzt mit dem Resthahn haben, dann haben wir oft Keime drinnen, Bakterien drinnen, weil zu wenig Bewegung ist. Und diese Bakterien, die reizen jetzt die Schleimhaut und dadurch kommt ein gewisser Drang. Und früher, wenn wir mit 20 unsere Harnwegsinfekte gehabt haben oder mit 30, dann tut das unglaublich weh. Aber je älter wir werden, desto weniger Symptome dieser Schmerzsymptomatik haben wir, sondern dann kommt eben vorrangig dieser Drang, dass wir es nicht mehr halten können. Und das steckt sehr oft dahinter. Das heißt, wenn jetzt auf einmal ein älterer Mensch sagt, ich kann den Urin nicht mehr halten und das ist relativ, naja, das kann ein schleichender Prozess sein, das kann aber auch plötzlich sein, dann wirklich immer daran denken, auch mal den Urin zu kontrollieren. Gell? Weil es kann einfach nur ein banaler Harnwegsinfekt dahinter stecken.
Hier möchte ich Laura May in die Sendung holen. Sie arbeitet bei der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Sie ist eine der Beraterinnen, die Sie erreichen, wenn Sie das Alzheimer-Telefon anrufen. Infos und den Link dazu unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Auch für Frau May steht die Ursachenklärung an erster Stelle.
Falls jetzt jemand wirklich irgendwie viel und häufig aufs Klo muss und manchmal ist es schwer einzuordnen, ne? Muss sie jetzt wirklich aufs Klo? Ist das so eine Gedankenschleife, ne? Weil einfach, das ist halt wichtig, auch aufs Klo zu gehen. Oder liegt halt wirklich am Ende eine Entzündung vor? Und auch so auf die Körpersprache zu achten. Weil viele können sich ja auch nicht mehr das so klar thematisieren, ne? Dass es irgendwie vielleicht auch Schmerzen sind oder brennt. Das muss man manchmal so ein bisschen ausloten, ne? Ist es wirklich der Demenz geschuldet, einfach? Und das gibt es, ne, dass es Phasen gibt, wo Menschen irgendwie gefühlt andauernd aufs Klo wollen, müssen. Aber es ist keine Entzündung, es ist so ein bisschen diese Gedankenschleife. Wie andere Wiederholungen es ja auch gibt, ja, dass man immer wieder ähnliche Geschichten erzählt und ähnliche Fragen stellt und so kann das auch damit sein.
Frau Reutins Mutter hatte schon unabhängig von der Demenz eine Dranginkontinenz. Dazu kommen nun in der Demenz Probleme mit der Orientierung.
Also sie erkennt weder den Raum noch kann sie Gegenstände oder die Funktion von Gegenständen erkennen. Und Dranginkontinenz heißt, der Drang kommt und dann kann sie das eigentlich kaum noch halten. Und dann muss man relativ schnell mit ihr zur Toilette kommen. Das klappt nur dann rechtzeitig, wenn ich sie zwischendrin zum Beispiel ablenke, indem ich mich mit ihr unterhalte oder ein Lied singe und sie muss dann aber einstimmen. Dann schaffen wir es bis zur Toilette. Aber sie hat Angst, sich dann dahin zu setzen, weil sie ja die Toilette auch nicht wirklich erkennt.
Frau May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft weiß, dass Frau Reutin mit ihrer Erfahrung nicht alleine ist. Eine weiße Toilette im weiß gekachelten Badezimmer, am besten noch ein weißes Bidet daneben, da ist der richtige Platz für Menschen mit Demenz sehr schwer zu lokalisieren. Es bietet sich an, die Orientierung zu erleichtern und die Toilette erkennbar zu machen. So banal das klingt.
Dass die Toilette gut gefunden wird in dieser Phase, wo die Krankheit eben vielleicht eben auch sich verschlechtert und Orientierungsprobleme auftreten. Dass man die Tür irgendwie ein Bild macht oder WC dran schreibt. Also auch zu überlegen, was hilft der Person, die Toilette besser zu finden, auf Kontraste zu achten. Früher waren die Klobrillen dunkel, schwarz. Es ist ja heute eher weniger. Und da kann es sinnvoll sein, einen andersfarbigen Klobrille zu nehmen. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die dann helfen.
Und es kann hilfreich sein, sich in die Personen hineinzuversetzen. Hier ein Beispiel von Frau Reutin, die ja schon mit dem gemeinsamen Singen, um den Urin einzuhalten, für unkonventionelle Lösungen offen ist. Ihre Mutter war immer eine sehr naturverbundene Frau.
Was bedeutet, sehr viel in der Natur unterwegs gewesen, sehr viel gewandert und so weiter. Und da schlägt man sich ja doch manchmal in die Büsche. Und das macht sie immer noch. Allerdings sind da nicht immer mehr Büsche. Das heißt, dass sie, wenn wir unterwegs sind, sie sich dann halt mal mitten auf der Straße irgendwie über einem Gully oder halt vor einem Vorgarten, also geht nicht in den Vorgarten rein, aber davor halt hinsetzt und macht. Und ich dann ganz froh bin, dass es diesen Art Ausweis von der Alzheimer-Gesellschaft gibt, wo ich eben dann zeigen kann, wenn Leute vorbeigehen und mich schräg anschauen mit meiner Mutter, dass meine Angehörige eben demenzkrank ist. Und bisher war das auch in Ordnung, wurde ich auch nicht irgendwie ausgeschimpft. Ansonsten sehe ich auch mit Humor die Tatsache, wenn wir zum Friseur gehen, dann gehen wir da auch auf die Toilette. In dem Ort kenne ich die Toiletten vom Bäcker und vom Friseur und vom Metzger. Ich kenne alle Toiletten, die es da gibt. Und ehrlich gesagt, macht dann erst meine Mutter und dann schiebe ich mich da auch noch schnell drüber und habe einen Vorteil davon und lach drüber. Also ich denke, damit mit Humor umzugehen und es gehört einfach dazu, wenn man sich überlegt, dass eben mehr als die Hälfte aller über 60-jährigen Frauen mit Inkontinenz zu tun haben, dann glaube ich, wäre nicht nur hilfreich, es gäbe mehr öffentliche Toiletten für uns Frauen, sondern auch damit einigermaßen offen und humorvoll umzugehen. Das ist eben so.
Das Thema Scham spielt, glaube ich, ja im Zusammenhang mit Inkontinenz auf jeden Fall eine Rolle. Und immer wichtig, wenn man mit Demenzerkrankungen zu tun hat, ist dieser Perspektivwechsel. Ne? Warum macht sie das? Weil sie nicht in die Hose machen möchte. Das gehört sich nicht. Dass es halt auch nicht so toll ist, sich mitten im Dorf irgendwie hinzuhocken, das spielt dann natürlich weniger eine Rolle. Aber wenn man das so ein bisschen versucht zu verstehen, ist natürlich schon immer gut. Und auch aus der Biografie, ne, vielleicht ist sie auch, ne, wenn sie auf dem Land immer gelebt hat und auch in ihrer Kindheit, wo es vielleicht noch eben noch nicht standardmäßig überall das typische Wasserklosett gab, ja, sondern vielleicht auch noch Plumpsklos oder vielleicht auch die Mädchen sich dann irgendwo in den Busch gehockt haben, wenn die im Spielen waren und man nicht nach Hause wollte oder auch auf einem Misthaufen dahin, nur das Röckchen hoch. Und also das gilt's auch da, ne, so ein bisschen, das kann sein. Und solche Sachen von früher, die tauchen dann wieder auf, ja, und das hilft das schon auch ein bisschen mit als Erklärung zu nehmen und Verständnis dafür zu haben und auch zu überlegen, okay, wie kann man sich das an mancher Stelle vielleicht auch zunutze machen. Ein anderer Zusammenhang, der mir da einfällt. Ein Pfleger hatte dann gemerkt, die Dame wurde früher irgendwie, hat man sich da mit dem Schlauch irgendwie gewaschen und gar nicht irgendwie, Dusche gab's früher nicht. Und dann haben die das mal ausprobiert und haben dann auch den Gartenschlauch genommen. Und das hat dann auch gleich viel besser funktioniert. Und vielleicht ist es dann der Nachttopf, den man dann halt hinstellt. So ein altes Emaille-Ding, was vielleicht besser erkannt und angenommen werden kann als die gemeine Toilette.
Frau Reutin hat vorhin schon erzählt, dass ihre Mutter in die Besenkammer der Tagespflege gepinkelt hat. Frau May von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft rät dazu, manchmal zu improvisieren.
Es gibt Menschen, vielleicht auch nochmal eher Männer, die suchen sich dann ein Eckchen, wo sie dann hin urinieren und da hilft es jetzt auch nichts, ne, an die Vernunft und so weiter und Appelle irgendwie zu machen, sondern wenn es so sein sollte, dass es eine Person gibt, wo das häufiger vorgekommen ist, dass man vielleicht wirklich überlegt, wir stellen da jetzt so eine kleine Wanne oder einen Eimer hin und legen vielleicht auch ein bisschen eine Plane irgendwie aus, so dass wenn es passiert, es möglichst wenig Schaden irgendwie anrichtet. Also da muss man manchmal auch ein bisschen unkonventionell handeln. Und meistens sind es Phasen. Ja, in bestimmten Phasen treten bestimmte Sachen häufiger auf. Die Phasen verändern sich in der Regel. Und manchmal muss man nutzen, wie gehen wir jetzt mit dieser Phase um? Und ja, wenn man nicht sicherstellen kann, dass man das mitbekommt, rechtzeitig mitbekommt, dann kann es auch lohnenswert sein, sich irgendwie was anderes zu überlegen.
Ein Thema für viele Angehörige sind Inkontinenzhosen, auch Pants genannt. Diese können hilfreich sein, sind aber nicht zwangsläufig sofort notwendig. Dr. Weyrich.
Wenn wir jetzt diese Inkontinenz als Urologen betrachten, dann sehen wir ja immer das Thema der Inkontinenz. Und wir fragen ja nicht, ist vielleicht eine Demenz dahinter? Ich will einfach damit sagen, wir Urologen betrachten jetzt nicht unbedingt oder kategorisieren oder stecken denen in die Schublade, na, der hat Alzheimer oder Demenz. Und deswegen sage ich immer, man kann viel machen. Also wir tun das nicht ab und sagen nicht, es gibt nur die Windeln, weil das ist wirklich der letzte Ausweg, die Windeln oder die Pants oder so, weil das ist auch für die Patienten selber wirklich schambehaftet und ein Tabuthema und die wollen das auch gar nicht.
Sie trägt ein Windelhöschen und wenn sie spürt, sie muss auf die Toilette, dann zieht sie das runter. Und wo sie dann steht und ist oder hingeht, da würde sie auch hinmachen.
Dass Frau Reutins Mutter die Pants wie eine Unterhose herunterzieht, zeigt, es ist wohl einfach ganz tief in uns verankert, dass wir nicht in eine Hose pinkeln.
Aber es ist eine Versuchung. Ich habe ja manchmal schon gedacht, meine Güte, wenn sie es wenigstens nicht merken würde, dann würde sie in diese Windel machen, die würde man dann wechseln. Und gut wär's. Dann würde sie sie nicht runterziehen, dann würde sie nicht ins Wohnzimmer und überall reinmachen, wenn man nicht da ist. Für mich ist es auch was mit Menschenwürde zu tun hat, dass man mit ihr auf die Toilette geht, wenn sie das spürt. Und deswegen lasse ich sie auch im Dorf auf die Straße machen, weil ich sie nicht zwingen möchte, in ihre Hose zu machen. Also das finde ich einfach gegen die Menschenwürde. Und darum lerne ich weiter mit ihr fröhlich neue Toiletten kennen.
Frau Dr. Weyrich hat das vorhin gesagt, man kann viel machen. Medizinische Empfehlungen können und werden wir im Demenz-Podcast nicht geben. Das ist einfach zu individuell. Aber ich möchte Sie unbedingt ermutigen, bei Inkontinenz Ihres oder Ihrer An- oder Zugehörigen mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber auch jenseits davon lässt sich einiges tun. Sie kennen aus dem Demenz-Podcast bereits den Hoffmannsgarten, eine wirklich innovative Tagespflege in Berlin. Ingrid Kükenshöhner ist dort die verantwortliche Pflegefachkraft. Kontinenztraining, zum Beispiel mit regelmäßigen Toilettengängen, ist im Hoffmannsgarten Standard.
Wenn unsere Gäste zu uns kommen, dann nehmen wir ja am Anfang schon mal auch in diesem Erstgespräch, wenn die mit ihren Angehörigen hier sind, schon mal auf, ob halt in irgendeiner Form eine Inkontinenz vorliegt und lassen uns auch schon mal ein bisschen beschreiben, wie das zu Hause passiert und mit welchem Wäscheschutz, welchen Inkontinenzmaterialien zu Hause gearbeitet wird. Und dann kommen die Gäste das erste Mal zu uns an diesem Probetag und wir tasten uns da ganz langsam ran. Also wenn wir wissen, es ist eine Unterstützung nötig, dann bieten wir die an, auch meistens aber in der Frequenz, von der wir schon gehört haben. Wir achten da total auf die Individualität der Gäste und so nach und nach merken wir auch, wann eine Begleitung nötig ist. Also das heißt, wir gucken, also wenn jemand neu kommt, vielleicht, dass wir erstmal einen Toilettengang nach dem Frühstück anbieten. Das ist so eine Zeit, bevor unsere ersten Angebote beginnen, dann fragen wir schon mal. Wenn aber jemand sagt nein, dann ist nein, nein ist nein. Wir sind da einfach ganz sensibel und schauen, wie oft da ein Toilettengang nötig ist. Und meistens so innerhalb der ersten 2-3 Wochen haben wir dann schon so herausgefunden, wie häufig das nötig ist.
Wenn die Gäste mal in der Kurzzeitpflege waren, verschlechtert sich oftmals der Zustand. Die gute Nachricht aber, das lässt sich wieder verändern.
Wir machen da eben dieses, also wir nennen das Toilettentraining, in der Regel nicht, ne? Und das heißt, die haben ihre Pens an und die werden dann einfach nur gewechselt. Und ganz oft machen wir die Erfahrung, dass es dann, was weiß ich, nach 1-2 Wochen auch wieder funktioniert. Dass dann dieser Rhythmus von 2 oder 3 Mal am Tag zur Toilette gehen dazu führt, dass die auch trocken bleiben.
Wenn man es halt nicht trainiert, dann verlernt man das. Also, und das ist ja unser Credo die ganze Zeit. Also das heißt, wenn wir das hier üben, wenn wir das trainieren, dann funktioniert es. Es ist überhaupt nicht der Fall, dass man halt ja immer nur was verliert. Man kann auch wieder was erlernen, auch in der Demenz.
Wichtig auch Beckenbodentraining. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hoffmannsgarten bekamen eine Fortbildung von einer Physiotherapeutin und bieten nun im Rahmen des Sportprogramms des Hoffmannsgarten Beckenbodentraining an. Und das kommt ziemlich gut an.
Letztendlich sind es Anspannungs- und Entspannungsübungen der unteren Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. Das ist vom Gesäß über halt wirklich den Beckenboden, den man halt fühlt, wenn man richtig auf dem Stuhl sitzt, bis hin zu den Oberschenkeln auch. Also das ist schon was, was die Leute auch ganz lustig finden, weil es so ein bisschen genant auch immer ist. Und das ist ja so eine Ebene, die eigentlich auch alle immer ganz interessant finden.
Nun aber mal zu den Angehörigen, die zu Hause pflegen. Es klingt ja alles wunderbar. Regelmäßige Toilettengänge, auf den Menschen mit Demenz achten. Aber der Alltag sieht einfach oft anders aus. Wir haben eben von Frau Reutin gehört, dass für ihren pflegenden Vater das Fortschreiten der Inkontinenz ein Grund wäre, seine Frau in ein Heim zu geben. Für Frau Kükenshöhner ist die Pflege zu Hause aber auch eine ganz andere Ebene.
Ich würde jemand Angehörigem jetzt nicht sagen, wenn das zu Hause nicht klappt, dann bist du schuld. Ich glaube, dass diese Beziehung, die man ja zu Hause zu seinem liebsten, demenziell veränderten Menschen hat, eine komplett andere ist. Und dass da ja auch manchmal zusätzlich noch Spannungen sind. Die Entwicklung in die Demenz hinein, die ist ja dann auch mit ganz vielen anderen Erfahrungen, die auch Verlust bedeuten, ja begleitet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das versuchen kann. Aber ich glaube, man sollte sich da auch nicht zu sehr unter Druck setzen, wenn das jetzt zu Hause nicht funktioniert. Oder wenn man jetzt irgendwie denkt, so, oh, das muss jetzt aber auch mal schnell gehen und ich will jetzt auch noch mal eine Stunde für mich haben, dann finde ich das auch vollkommen verständlich. Das ist ja unser Beruf und wir kommen hier morgens hin und wir machen unsere Arbeit so professionell, wie wir das können. Und dann gehen wir aber wieder nach Hause und haben unser Privatleben und kommen am nächsten Morgen gestärkt wieder hierher. Jedenfalls von uns ist hier keiner, der zu Hause noch jemanden pflegen muss.
Deshalb, wenn die Inkontinenz des liebsten Menschen zu Hause eine große Belastung wird, kann man durchaus auch abwägen, Hilfsmittel in Anspruch zu nehmen.
Das kann sein am Anfang, jetzt heute haben wir einen Termin beim Arzt, ne? Das kann länger dauern. Vielleicht nehmen wir da mal eine Einlage, damit uns kein Malheur passiert. Man kann dann auch, es gibt ja so einen Schlüssel, um bestimmte öffentliche Toiletten nutzen zu können.
Diesen sogenannten Euro-Schlüssel für Behindertentoiletten, den Frau May hier anspricht, können Sie gegen eine Gebühr bestellen. Nähere Infos setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Und wenn es nachts schwierig wird, Unterlagen nicht mehr helfen, wenn die Person sich vielleicht die Pants abmacht, gibt es auch andere Hilfsmittel.
In manchen Fällen, wenn es wirklich schlimm ausgeprägt ist in der Nacht, es gibt Overalls, die dann auch hinten zugemacht werden. Das heißt, diese Personen, die dann auch gerne sich das rausnehmen, da kann man dann überlegen, das kann man in Sanitätshäusern bestellen. Es hat auch sowas Freiheitseinschränkendes. Und wenn das so schlimm ist, dass da jede Nacht und dann vielleicht auch nicht nur Urin und irgendwie, kann man vielleicht doch sagen, okay, na, das muss man vielleicht dann doch auch mal nutzen.
Und natürlich gilt wie immer, holen Sie sich Hilfe. Fragen Sie nach, zum Beispiel bei Frau May und ihren Kolleginnen und Kollegen am Alzheimer-Telefon, die ja doch immer wieder neue Ideen haben. Die Kontaktdaten setzen wir Ihnen in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ein Hilfsmittel, das noch nicht zu haben ist, aber gerade mit Erfolg beforscht wurde, stellen wir Ihnen im Bonusteil nach der Hauptsendung vor. Das sind Sensoren, die Bescheid geben, wann Inkontinenzhöschen gewechselt werden müssten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass Sie mit dieser Sendung ein paar Tipps bekommen haben, wie Sie das schwierige Thema Inkontinenz angehen können. Weitere Empfehlungen zum Umgang finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt folgt gleich noch der Bonusteil. Vorher wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Professor Dr. Stefan Schmidt hat eine Professur im Bereich klinische Pflege mit dem Schwerpunkt Pflege- und Versorgungskonzepte an der Hochschule Neubrandenburg inne. Zugleich ist er ausgebildete Pflegefachperson.
Ich habe selbst als Pflegefachperson lange in der Langzeitpflege gearbeitet, vor allem mit demenziell erkrankten Menschen gearbeitet. Und da ist das Thema Inkontinenz ja doch ein Thema, womit wir uns auf allen Seiten beschäftigen. Und ich habe mich schon immer gefragt, vor allem in meinen Nachtdiensten, warum ist dieser häufige Wechsel von Inkontinenzmaterialien überhaupt nötig, um Bewohnerinnen zu wecken in der Nacht und um dann festzustellen, das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, weil die Hose trocken ist. So. Wir haben also keine andere Möglichkeit gehabt, weil Menschen mit einer demenziellen Erkrankung ja oftmals gar nicht in der Lage sind zu signalisieren, dass das Inkontinenzmaterial gewechselt werden muss. Es gibt so klassische Runden, die dann in der Nacht immer durchgeführt wurden und die belaufen sich in der Regel auf zweimal in der Nacht. Und Sie können sich vorstellen, dass dadurch so ein Durchschlafen im seltensten Fall möglich war, weil die Bewohnerinnen dann eben entsprechend geweckt wurden, um in die Hose zu schauen. Und natürlich hat es deutlichen Einfluss auf die Schlafqualität. Das ist ein hoher Arbeitsaufwand, neben der Schambesetzung, sich mit Inkontinenz und dem Wechsel von Inkontinenzmaterial überhaupt zu beschäftigen.
Das Projekt EASY, digitale Assistenzsysteme zur Inkontinenzversorgung pflegebedürftiger Personen, wurde von 2022 bis 2024 durchgeführt. Die Studie untersucht, inwieweit digitale Assistenzsysteme bei der Inkontinenzversorgung pflegebedürftiger Menschen helfen können. Die Firma AssistMe GmbH hat Sensoren entwickelt, die, ganz einfach gesagt, die Füllmenge des Inkontinenzmaterials an die Pflegefachkraft meldet.
Das ist ein ganz normales Inkontinenzmaterial und da werden zwei Dinge befestigt. Da ist ein Sensor aufgeklebt. Sie können sich das vorstellen wie so ein ganz normaler dünner Klebestreifen. und zusätzlich wird ein Clip befestigt. Und über dieses digitale Assistenzsystem werden dann die Pflegefachpersonen auf ihrem Smartphone informiert darüber, wie hoch der Füllstand des Inkontinenzprodukts ist, also wie hoch Urin ausgeschieden wurde bzw. Stuhl ausgeschieden wurde, und können dann entscheiden, ob das Inkontinenzmaterial gewechselt werden muss oder eben auch nicht. Und Sie können sich das vorstellen wie ein Ampelsystem. Das heißt, die Pflegenden haben sozusagen grün, gelb und rot auf ihrem Smartphone angezeigt. Grün heißt also, dieses Inkontinenzmaterial ist trocken. Gelb würde bedeuten, es hat eine leichte Füllung, also einen leichten Füllgrad. Und rot heißt, dass ein Wechsel unbedingt ansteht, weil das Inkontinenzmaterial stark gefüllt ist.
Es wurde eine randomisiert kontrollierte Studie in 3 Berliner Pflegeeinrichtungen durchgeführt.
Das bedeutet, dass wir einen Teil der Bewohnerinnen in eine sogenannte Interventionsgruppe zufällig einsortiert haben. Das bedeutet, die also das, was wir testen wollten, unser digitales Assistenzsystem bekommen haben. Und gleichzeitig haben wir eine Kontrollgruppe gebildet, also Bewohnerinnen und Bewohner, die die ganz normale Standardversorgung auch erhalten haben, also nichts Zusätzliches. Und das ist uns wichtig gewesen, weil das eine methodisch sehr hohe Qualität ist, weil sie dann sozusagen wirklich schauen können, gibt es denn einen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen bezogen auf das Thema Inkontinenz. Und wir haben gesagt, es gibt mehrere Endpunkte, nennen wir das in der Forschung. Und der primäre, also der Hauptendpunkt, lag bei uns auf Sturz. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir wissen, dass es eine Korrelation gibt zwischen Inkontinenz und Stürzen beziehungsweise dem hohen Sturzrisiko. Das können Sie auch leicht erklären. Denn Bewohnerinnen und Bewohner, die beispielsweise in der Nacht merken, dass die Hose gefüllt ist, die haben versuchen dann aufzustehen, und das gelingt dann eben nicht immer, und deswegen ist die Sturzquote deutlich erhöht. Und gleichzeitig haben wir, das sind dann unsere sekundären Endpunkte gewesen, auf die Lebensqualität und auf die Schlafqualität geschaut.
Die Studienergebnisse sind ermutigend.
Ja. Das sage ich jetzt auch ganz bewusst nicht als Wissenschaftler, sondern als Pflegefachperson freut es mich, dass wir mit unserer Studie ein signifikantes Ergebnis erzielen konnten bezogen auf die Sturzwahrscheinlichkeit. Das heißt, wir haben 2 Gruppen gehabt, die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe, und sehen eben eine signifikante Reduzierung von Stürzen. Das heißt, die Bewohnerinnen und Bewohner mit dem digitalen Assistenzsystem sind deutlich weniger gestürzt. Das lag daran, weil gleichzeitig die Schlafqualität der Bewohner deutlich gestiegen ist. Und so schätzen zum Beispiel 72% der Pflegefachpersonen, die wir befragt haben, eine deutliche Verbesserung der Schlafqualität von den Bewohnern ein. Und gleichzeitig erhöht sich deutlich die Lebensqualität von mehr als 52%. So schätzen das die Pflegefachpersonen ein.
Auch der Materialverbrauch ist signifikant um 23% gesunken, da weniger Wechsel stattfinden mussten.
Und Sie können sich das vorstellen, für eine große oder auch eine kleine stationäre Pflegeeinrichtung, wie viel Abfall und Müll entsteht durch den Wechsel. Und wenn Sie 23% Materialverbrauch haben, dann ist das nicht nur aus der Kostensicht ein schönes Ergebnis, was wir da erzielen konnten, sondern natürlich auch aus ökologischer Sicht, weil sich einfach weniger Materialverbrauch natürlich auch auf die Ökologie auswirkt.
Perspektivisch könnten die Sensoren auch für zu Hause ein sinnvolles Hilfsmittel sein.
Auch hier würde es Sinn machen, weil die pflegenden Angehörigen oder auch mit Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes mit der Thematik ja ganz genauso konfrontiert sind. Mit diesem Wechsel und die Person nicht sagen kann, ob ein Wechsel ansteht, ob die Hose gefüllt ist oder nicht. Die Schambesetzung erleben sie im häuslichen Umfeld natürlich genauso, wenn nicht sogar noch stärker, bei den eigenen Angehörigen. Das ist ein hochgradig unangenehmes Thema, was eben auch mit Ekel und einer Scham besetzt ist. Und deswegen sage ich ganz klar, auch für zu Hause ist das ein hilfreiches Produkt, was da auf jeden Fall Anwendung finden sollte.
Die Projektverantwortlichen sind nun mit dem GKV-Spitzenverband im Austausch und hoffen, dass das Produkt in den Hilfsmittelkatalog aufgenommen wird. Also immer mal wieder nachfragen, ob die Sensoren mittlerweile erhältlich sind.